Ja, der Predigttext heute umfasst ein Sendschreiben. Und die 7 Sendschreiben, die es in der Offenbarung gibt, richten sich an 7 Gemeinden, die alle im Gebiet der heutigen Türkei liegen. Und alle diese 7 Gemeinden liegen an römischen Handelsrouten, sind also sozusagen relevant für mehr als nur ihr eigenes Gebiet. Und alle diese 7 Städte sind römische Reichsstädte mit römischem Gericht. Und weil sie römische Gerichtsbarkeit haben und eine besondere Situation haben, haben sie auch alle den Kaiserkult. Was bedeutet, dass über früh oder später die Christen in diesen Orten irgendwann einmal mit dem römischen Staat Ärger kriegen werden, wenn es nämlich darum geht, zu klären, ob ich am Kaiserkult teilnehme oder aber ob ich als Christ sage, es gibt nur einen Gott und ich kann den Kaiser nicht als Gott anbeten. 7 Sendschreiben. Wir beginnen nicht mit dem 1. Sendschreiben, sondern mit dem 6. Und dieses 6. Sendschreiben ist gerichtet an die Stadt Philadelphia, die ungefähr 200 Jahre vor Christi Geburt gegründet worden ist. Hier mal einen Kartenausschnitt, dass ihr ungefähr seht, wo das ist. Da, wo der rote Pfeil ist, da ist Philadelphia. Philadelphia heißt Bruderliebe. Es gibt eine ganze Reihe von Städten, die so heißen. In diesem Kontext kommt es daher, dass Attalos, der Zweite, der angeblich diese Stadt gegründet hat, sich so super mit seinem Bruder Eumenes, dem Zweiten, verstanden hat, dass er diese Stadt Philadelphia genannt hat, als Erinnerung daran, wie super er sich mit seinem Bruder versteht. Zu Zeit der ersten Christen gab es in dieser Stadt eine große jüdische Gemeinde. Was daran zu erklären ist, dass sich viele Juden außerhalb Israels niedergelassen haben und Handel getrieben haben und deswegen oft in Handelsstädten präsent waren. Und wenn man an einer römischen Staatsstraße liegt, dann ist natürlich klar, dass es ein wichtiger Weg ist, wo man strategische Bedeutung hat und dementsprechend auch viele Geschäfte machen kann. Diese Stadt ist als letzte der kleinen asiatischen Städten vom Osmanischen Reich erobert worden. Also während wir Kleinasien erstmal von der Bibel her als eine durch und durch christliche Gegend ansehen, wo überall Gemeinden heraussprießen, ist es ja so, dass es heutzutage zum Staatsgebiet der Türkei gehört und Christen dort eine Minderheit sind. Und das ist gekommen in der Ausbreitung des Islam. Und die Osmanen, als sie ihr Reich gegründet haben, haben sie Christen rausgeschmissen. Und diese Stadt Philadelphia ist die letzte Stadt, die erobert worden ist, 50 Jahre später als alle anderen. 1390 wurde diese Stadt erobert. Es gab aber noch sehr, sehr lange eine kleine christliche Gemeinde in dieser Stadt. Diese Stadt hat wie viele Gegenden in der Türkei auch eine lange Geschichte mit Erdbeben. Und ungefähr zur Zeit Jesu, als Jesus verkündigt hatte, war diese Stadt gerade wieder von einem schweren Erdbeben heimgesucht worden. Das heißt also, der Brief spricht vielleicht in eine Zeit hinein, in der diese Stadt noch im Aufbau begriffen ist oder aber langsam anfängt, wieder gut zu funktionieren. Und nun zu dem Predigttext. Die Lage in Philadelphia. Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, so spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Wo er öffnet, kann niemand wieder zuschließen. Und wo er zuschließt, kann niemand wieder öffnen. Ich kenne deine Taten. Sieh doch, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder zuschließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du an meinem Wort festgehalten und dein Bekenntnis zu mir nicht widerrufen. Sieh doch, ich schicke einige Leute, die zur Synagoge des Satans gehören. Sie bezeichnen sich selbst als Juden, aber das sind sie nicht, vielmehr lügen sie. Sieh doch, ich werde sie dazu bringen, dass sie kommen und sich vor deinen Füßen niederwerfen. Sie sollen erkennen, dass ich dich geliebt habe. Du hast an meinem Wort festgehalten, das dich standhaft bleiben lässt. Deshalb werde ich auch an dir festhalten. Ich werde dich vor der Stunde bewahren, wenn alles auf die Probe gestellt wird. Sie wird ja über die ganze Welt hereinbrechen. um die Bewohner der Erde zu prüfen. Ich komme bald. Halte an dem fest, was du hast, denn niemand soll dir den Siegeskranz wieder wegnehmen. Wer den Sieg erringt, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Er wird ihn nie mehr verlassen müssen. Ich werde den Namen meines Gottes auf ihn schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, das neue Jerusalem. Es kommt von meinem Gott herab aus dem Himmel. Auch meinen eigenen neuen Namen werde ich auf ihn schreiben. Wer ein Ohr dafür hat, soll gut zuhören, was der Geist Gottes den Gemeinden sagt. Ja, diese Gemeinde in Philadelphia ist eine real existierende Gemeinde. Allerdings, wenn man guckt, die sieben Sendschreiben an die sieben Gemeinden sind nicht die sieben wichtigsten, größten oder bekanntesten Gemeinden. Auch nicht die, wo Paulus unbedingt gewesen ist. Und da es gerade sieben Gemeinden sind, obwohl es in Kleinasien viel mehr Gemeinden gibt, stellt sich die Frage, ist das eine real existierende Gemeinde, an die ein sozusagen Klartext gerichtet ist? Oder aber hat das Ganze eher eine symbolische Bedeutung? Und es gibt in der Kirchengeschichte viele, die gesagt haben, ja, diese sieben Sendschreiben sind gar nicht so an sieben konkrete Gemeinden gerichtet, sondern eher symbolisch verstanden als sieben Typen von Gemeinden oder sieben Zeitzonen, in denen sich das Christentum befindet. Das Problem bei solchen allegorischen Auslegungen ist das, dass man die Gemeinden dann immer aufteilt auf die Zeit bis jetzt. Also wenn ich jetzt heute das auslege, allegorisch als sieben Phasen des Christentums, dann muss ich 2000 Jahre durch sieben teilen, irgendwie. Die Leute um 1000 nach Christus haben das ganz anders gesehen. Die haben natürlich die letzte Phase auch als ihre aktuelle gesehen und haben dann auch bestimmte Erlebensphasen aus ihrer Zeit verteilt. Das heißt, die hatten 1000 Jahre nur Zeit. Von daher finde ich diese allegorische Auslegung relativ riskant, weil wir ja gar nicht wissen, wann der Schlusspunkt ist. Wenn wir uns jetzt einordnen als die siebte, letzte Phase, oder vielleicht denken wir, da kommt noch eine Phase nach uns, aber wir fühlen uns gerade so wie Philadelphia, die sechste Gemeinde. Wir wissen ja gar nicht, ob es da noch 1000 Jahre hinter uns herkommen, wo es noch ganz anders geht. Von daher liegt es mir näher, diesen Text auszulegen, als an eine Gemeinde, von der wir etwas lernen können. Und drei Dinge, finde ich, kann man ganz deutlich lernen. Und die erste Sache, die man lernen kann, ist die Schlüsselposition. Es gibt eine Menge Sprichwörter oder Redewendungen, die sich um den Schlüssel ranken. Es gibt Menschen in Schlüsselpositionen, das heißt, das sind ganz, ganz wichtige Sachen. Wir reden manchmal davon, da ging plötzlich eine Tür auf oder da ging plötzlich eine Tür zu. Was daran deutlich wird, ist, dass es manchmal Menschen oder Situationen gibt, wo wir einfach gar nicht wissen, warum es klappt, aber es klappt plötzlich. Oder wir erleben, es klappt einfach nicht und wir können es uns nicht vorstellen. Und das ist ein Bewusstsein, was sehr viele Menschen haben. Man erlebt das oft in Gesprächen mit Künstlern, die, wenn sie realistisch sind, sehr wohl wissen, dass sie nicht die Einzigen sind, die gut Gitarre spielen oder gut schauspielern können, aber irgendwie hat es bei ihnen geklappt. Irgendwie waren sie zur rechten Zeit am rechten Ort und dann hat es funktioniert. Und da war eine Tür auf. Von Jesus heißt es jetzt hier, dass Jesus eine Schlüsselposition hat, er hält den Schlüssel. Und es ist eindeutig, wer wichtig ist, hat Schlüssel. Ich bin sogar besonders wichtig, weil ich habe einen Hauptschlüssel. Während andere sich damit plagen müssen, welcher Schlüssel passt in welche Tür rein, bin ich so wichtig, dass ich sogar einen Hauptschlüssel habe. Das ist der Schlüsselnummer, na, konnte ich mal lesen, kann ich jetzt nicht mehr. Das heißt, ich kann alle Türen öffnen. Allerdings ist es so, dass heutzutage Schlüsselgewalt ein bisschen verkommen ist. Wer besitzt normalerweise alle Schlüssel heutzutage? Der Hausmeister. Und der Hausmeister ist meistens nicht der, der ganz oben an der Kette steht und der das meiste Geld verdient und am wichtigsten ist. Allerdings, wenn der oberste Chef mal in den Keller will, und da hat er natürlich keinen Schlüssel zu, sondern er hat nur einen Schlüssel zu seinem eigenen Büro, dann muss der Hausmeister kommen. Und dann muss der Chef warten, bis der Hausmeister aufschließt. Das heißt, den Schlüssel in der Hand zu haben, bedeutet doch manchmal, ohne mich geht gar nichts. Und selbst wenn man nur ein kleiner Hausmeister ist und der Chef das Hundertfache von dem verdient, was man selber verdient, Ja, mal ein bisschen warten lassen, den Chef. Immer zappeln lassen, immer spüren lassen, wie wichtig man ist. Und dass ohne den richtigen Durchblick mit dem richtigen Schlüssel nichts geht. Eine Strategie, die ich immer wieder bei Hausmeistern erlebt habe. Ich weiß nicht, ob Hausmeister hier sind, die sagen, nee, das wäre bei uns gar nicht. Oder ist es doch so ein bisschen. Eine super Möglichkeit. Also Schlüssel haben ist was ganz Wichtiges. Und es heißt, Jesus ist in einer Schlüsselposition. Jesus hat Schlüssel und er hat sogar ausschließliche Schlüssel. Wenn Jesus eine Tür öffnet, heißt es, kann die keiner zumachen. Und wenn Jesus eine Tür verschließt, kann die keiner aufmachen. Wer schon mal seinen Haustürschlüssel vergessen hat und vor verschlossener Haustür steht, der weiß, wie jämmerlich man sich da vorkommt. Und wie ohnmächtig man ist, wenn man vor so einer verschlossenen Tür ist. Daran können wir sehen, wie wichtig das ist, so ein Schlüssel. Und während es heutzutage ein Allerweltsgegenstand ist, den wir für 3,50 Euro irgendwo nachmachen lassen können, baut euch mal selber ein Schloss zusammen, dann werdet ihr merken, was für ein hochtechnisches Gerät das ist. Ein Schloss ist was Kostbares. Zur Zeit Jesu waren Schlösser kostbare Sachen. Das hat nicht jeder gehabt, so ein Schloss. Das war was, was wichtigen Leuten, besonderen Leuten vorbehalten war. Jesus ist die Schlüsselposition unseres Lebens. Nicht nur unseres Lebens, sondern all dieser Menschen, die auf dieser Welt sind. Und das ist das Erste, was wir lernen können. Wenn wir von Jesus reden, wenn Leute uns fragen, warum ist Jesus so wichtig? Die Antwort ist ganz einfach. Jesus hat die Schlüssel in der Hand. Er kann Türen öffnen und Türen schließen. Und wenn er sie öffnet oder schließt, kann niemand anders was machen. Kein Mensch kann sich dagegen aufbäumen. Kein Diktator, kein Superreicher, kein Trickdieb. Wo Jesus Türen öffnet, sind sie offen, und wo Jesus Türen schließt, sind sie zu. Der zweite Gedanke, den wir lernen können, ist klein, aber fein. Das ist so ein Satz, den habe ich irgendwie ein bisschen, der macht mich ein bisschen kribbelig, weil ich erlebe den oft im evangelischen Kontext. Und das bedeutet dann, zu dieser Veranstaltung kam keiner, aber ich will mich nicht davon frustrieren lassen. Und deswegen sage ich, ja, das war eine kleine, aber feine Gemeinschaft, die sich da getroffen hat. Also wir drei halt. Aber es hat trotzdem was. Hier heißt es, du Gemeinde in Philadelphia, du bist klein. Du hast keine große Kraft. Und trotzdem bist du treu geblieben. Und das ist das Entscheidende. Und das ist ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel hindurchzieht. Der Gedanke, dass es nicht auf die Größe und die Wichtigkeit ankommt, sondern auf die Treue und die Zuverlässigkeit. Wo immer das vorkommt, es kommt immer dieses Thema vor. Der Zweitgeborene, nicht der Erstgeborene. Der Viehhirt, den man vergessen hat mitzuzählen, alle anderen Brüder sind gezeigt worden, weil die was hermachen, und der Kleinste ist nicht gezeigt worden. Israel, von dem es heißt, du bist ein kleines Volk, du bist eigentlich das Mickrigste unter allen, aber dich habe ich auserwählt. Das ist ein Gedanke, der sich durch die ganze Bibel zieht, dass Jesus nicht und Gott nicht bei den Großen, Wichtigen, Mächtigen ist, sondern bei den Kleinen. Und Gott hat die ganzen 2000 Jahre, die Geschichte mit Israel, hat er immer zu diesem Volk gestanden, egal was für ein Mist die gebaut haben. Eine der wesentlichsten Eigenschaften Gottes ist, dass Gott treu ist. Und deswegen ist es ganz logisch, weil Gott treu ist, dass das eine Sache ist, die er, wenn er die in Menschen sieht, dass die ihn beeindruckt, dass das eine Eigenschaft ist, die er mag. Weil es ist seine Herzenshaltung. Gottes Herzenshaltung ist treu sein. Und wenn wir treu sind, dann begegnen wir Gott sozusagen auf seiner Ebene. Dann tun wir etwas, was ihm selber sehr, sehr wichtig ist. Und deswegen entsteht dadurch, durch diese Treue, diese enge Verbindung. Großes braucht Gott nicht, weil Gott ist selber groß. Wir, die wir klein und mickrig sind, wir bräuchten gerne mal einen großen Bruder, der uns hilft, damit wir unsere Sachen gebacken kriegen, weil wir selber zu klein und mickrig sind. Gott aber, der Schöpfer der Welt, braucht nicht uns Menschen, die groß sind, um was gebacken zu kriegen. Das kann der schon alleine. Zu dem großen Gott passen keine großen Menschen, die meinen, sie wären wahnsinnig wichtig, sondern die kleinen Unwichtigen, die aber treu sind. Das sind zwei Sachen, die sich genau begegnen. Und das kann man in diesem Text lesen, wenn Gott in diesem Brief diese Gemeinde so lobt. Ihr seid klein, ihr seid nicht wichtig, ihr habt keine große Kraft, aber ihr seid treu gewesen, trotz eurer kleinen Kraft. Und wenn davon die Rede ist, von der Synagoge des Satans, also die jüdische Gemeinschaft in diesem Ort als sehr negativ dargestellt wird, dann ist das sicherlich auf dem Hintergrund, dass diese jüdische Gemeinschaft, diese neue jüdische Sekte, da aufkommen sieht, die Christen, und gegen die gehandelt haben, weil die wollten nicht, dass da irgendwie so eine komische Untersekte entsteht. Und sie haben Schwierigkeiten gekriegt, diese Christen. Und Gott sagt, obwohl ihr nicht viel Kraft hattet, ihr habt die nicht beeindruckt, ihr wart nicht der volle Hammer und alle dieser Gemeinde haben sich niedergeworfen und gesagt, oh, wir werden jetzt Christ, sondern die haben über euch gelacht, aber ihr wart treu. Und deswegen werde ich bei euch sein. Und ich werde euch sozusagen Genugtuung geben, ein Erfolgserlebnis geben. Denn ihr werdet es sehen, von dieser Gemeinde, die euch so verspottet und verlacht hat, aus dieser Synagoge, werden Leute kommen und vor euch niederknien. Wenn wir uns überlegen wollen, was ist eine der wichtigsten Dinge im Christsein, im Leben mit Gott? Wichtig sein ist es definitiv nicht. Aber wenn wir treu sind, dann begegnen wir Gott auf einer seiner Lieblingseigenschaften. Die Situationen unseres Lebens können unterschiedlich sein. In diesem Brief wird von Verfolgung geredet. Das ist etwas, was wir in Deutschland noch nicht so haben. Aber wir alle werden Lebenssituationen haben, in denen es uns schwer gehen wird, in der wir Probleme haben werden, in der wir zweifeln an Gott, in der wir uns klein und mickrig fühlen und uns fragen, wo ist Gott? In diesen Situationen geht es darum, treu zu sein. Und in diesen schwierigen Situationen des Lebens treu sein bedeutet, Gott zu begegnen in seiner Lieblingseigenschaft. Der letzte Gedanke, Gottes Lohn. Jetzt ist diese kleine Gemeinde in Philadelphia, diese kleinen unwichtigen Christen mit ganz wenig Kraft, und die fragen sich sicherlich, sieht uns überhaupt einer? Sieht uns Gott überhaupt? Und dann kommt dieser Brief an und sie kriegen mit, ja, Gott hat uns gesehen. Und so realistisch wie dieser Text vielleicht beginnt, endet dieser Text ja dann doch in so einem apokalyptischen Bild, ne? Mit, ich werde dich zu einer Säule des Tempels machen und ich mache den Namen Gottes, schreibe ich auf dir drauf. Das heißt, ich kriege ein Tattoo und ich schreibe noch den Namen Jesu auf dich drauf, ich kriege noch ein Tattoo. Das sind sehr symbolische Sachen. Aber was darin deutlich wird, ist, Gott sieht dich. Und er sieht dich nicht nur rumkrampfen, sondern Gott sieht dich als mehr. Gott sieht dich als ein Teil von sich und von seinem Reich. Und wenn wir uns manchmal fragen, merkt Gott überhaupt, was wir so tun? Ja, Gott merkt, was wir tun. Und wenn viele reden über großartige Christen, die großartige Wunder vollbringen, die wer weiß was alles reißen, und wir da klein und dumm daneben stehen und denken, na gut, okay, ich hoffe, ich habe noch irgendwo hinten links einen Platz im Reich Gottes. In der Kirche kriege ich auch nur immer den Platz rechts hinten links. Ja, es ist so. Gott sieht uns und Gott wird uns zu sich nehmen. Und dieses Zu-sich-Nehmen, wie immer das sein wird, wird ein Zu-sich-Nehmen sein, was großartiger sein wird als das, was wir uns bisher hier vorgestellt haben. Nichts, was wir tun, ist unbemerkt. Das sind die drei Dinge, die wir aus diesem Text lernen können. Jesus ist deswegen so wichtig, weil er die Schlüsselposition hat. Er kann Dinge eröffnen oder Dinge verhindern und niemand kann dann was dagegen tun. Es geht nicht darum, groß und wichtig zu sein, sondern es geht darum, treu zu sein. Das ist eine ganz wichtige Eigenschaft vor Gottes Augen. Und das Dritte, Gott sieht, was wir tun. Und all das, was wir für ihn tun, und wenn es im Stillen und Geheimen ist, Gott wird es belohnen. Ja, und da wir am Ende dieses Textes schon so ein bisschen in die ewigen Jagdgründe hinübergeguckt haben, werden wir jetzt auch zwei Strophen des Liedes »Wie soll ich dich empfangen?« singen, die auch so ein bisschen, ja, so weiter weg sind. Werdet ihr einfach sehen. Das sind einfach mal Strophen, die man mal so bei besonderen Anlässen, wie zum Beispiel dem Ende dieser Predigt, singen kann.